Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Guten Tag und ein herzliches Willkommen Ihnen zu unserer literarischen Stunde, in der wir zunächst von deutschen Schriftstellerinnen hören, die Literaturgeschichte mitgeschrieben haben, aber bis auf wenige Ausnahmen darin nur Fußnoten geblieben sind. Es geht um die Autorinnen der Gruppe 47, jener so historisch prägenden Schriftstellervereinigung der jungen Bundesrepublik. Mit Absicht habe ich jetzt nur die männliche Form benutzt, weil diese Gruppe 47 so bedeutend wie auch immer ein ausgemachter Männerclub war. Und dieses Gepräge mit ihren Folgen stellt nun die Publizistin Nicole Seifert in einem, wie ich finde, glänzenden und bislang auch fehlenden Buch vor. Wir lassen uns davon erzählen. Nicole Seifert ist unser Gast. Sie hat uns schon mehrfach die Augen geöffnet für männliche Dominanz im Literaturbetrieb, die Publizistin und Übersetzerin Nicole Seifert. Ihr Buch Frauenliteratur, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, hat vor 3 Jahren ziemlich Furore gemacht, viele Diskussionen erzeugt, ebenfalls ihr Hashtag Vorschauen zählen, wo Nicole Seifert die Verlagsprogramme unter die Lupe nahm, mit wiederum fatalem Ergebnis beim weiblichen Anteil. Und jetzt lesen wir ähnlich schockierend Erhellendes in diesem neuen Buch von Nicole Seifert, das morgen erscheint. Einige Herren sagten etwas dazu, die Autorinnen der Gruppe 47. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Seifert.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Wer ist, Frau Seifert, die Schriftstellerin Ilse Schneider-Lengyel? Ich glaube, die meisten von unseren Hörerinnen und Hörern hören diesen Namen zum ersten Mal.
Ja, kein Wunder. Ich kannte sie auch nicht. Das ist chronologisch die erste Autorin, die bei den Treffen der Gruppe 47 dabei war. Also tatsächlich beim Gründungstreffen 1947, das in ihrem Haus am Bayerischen Bannwaldsee stattfand. Und da hat sie alle bewirtet und hat auch selbst Gedichte vorgelesen. Und war eine ganz beeindruckende Frau, die also als eine der ersten in Deutschland studiert hat, sobald das ging, Fotografin, Ethnologin, Kulturwissenschaftlerin.
Warum ist sie dann aber nur als patente, wohlhabende, ja Mutter der Kompanie, hat man sie auch genannt, so im literarischen Gedächtnis verankert, diese Frau Lengyel, nicht aber als Schriftstellerin?
Ja, das ist eine gute Frage. Das war so ein bisschen meine Ausgangsfrage, als ich mich an die Recherchen für dieses Buch gemacht habe, weil das ja nicht nur auf sie zutrifft. Man hat ja, also man kennt immer Ingeborg Bachmann und Ilse Eichinger vielleicht so, die als Autorinnen dabei waren. Es waren aber doch einige mehr, nur die wurden nicht miterzählt. Und die Frage ist eben genau, warum? Und bei Ilse Schneider-Lengyel war es so, dass, glaube ich, ihre Lyrik, die aus dem Krieg heimgekehrten Soldaten, aus denen die Gruppe am Anfang sehr überwiegend bestand, gewissermaßen überfordert hat. Also und zwar zum einen ästhetisch formal, weil die waren surrealistisch. Und das muss man ja einordnen und verstehen können. Das war dann nicht unbedingt der Fall. Und also war einfach, weil die Herren im Krieg gewesen waren, während Schneider-Lengyel, wie viele andere auch, sich eben der Kunst und dem Studium noch ziemlich lange widmen konnte. Und ich glaube aber auch inhaltlich war es eine Überforderung, weil diese dunklen, magischen Bilder, die in Schneider-Lengyels Lyrik vorkommen, auch durchaus versuchen, so einer traumatisierten Psyche und Bildern von der Apokalypse und so, das sind so ihre Themen. Und damit wollten die auch nichts zu tun haben. Ich glaube, dass das auch eine Geste der Abwehr war.
Sie schildern gleich zu Beginn eine sogenannte Frauentagung im Jahr 1958. Warum hat man die denn gerade so genannt?
Ja, das ist ein bisschen lustig, weil tatsächlich ganze 4 Autorinnen da gelesen haben. Das war in Großholzleute hat man sich da getroffen und es waren ungefähr 10-mal so viele Autoren. Aber das bedeutete eben schon, das hat schon so einen Reflex ausgelöst von, oh, jetzt kommen die Frauen. Und ging tatsächlich dann als sogenannte Frauentagung in die Geschichte der Gruppe ein. Auch weil es danach erstmal wieder so ein bisschen zurückging. Also die Frauen waren da einfach wirklich massiv in der Unterzahl.
Auf dieser Tagung nun treten Ruth Rebmann und Ingrid Bache auf. Genau. Ebenfalls zwei Autorinnen, die über Jahrzehnte völlig vergessen waren. Beide hatten aber durchaus Erfolg auf dem Treffen, wie man bei ihnen liest. Ihre Texte kamen an, Männer waren sogar begeistert. Allerdings trat das in den Hintergrund, als tags darauf ausgerechnet ein junger, knapp 30-jähriger, kaum bekannter Grafiker und Lyriker zum Zuge kam, der einen Auszug aus einem Roman vorlas, der die Blechtrommel hieß.
Genau.
Auftritt Günter Grass.
Ja, genau. Das ist die Frage, was hätte sonst vielleicht aus Ruth Rehmann werden können? Das war so ein ganz entscheidender Moment. Die hatte am Tag davor gelesen aus ihrem Roman, damals noch Romanfragment, Illusionen, und hatte ganz, ganz gute Kritiken dafür bekommen. Also auch so ein bisschen Erstaunen, dieses Erstaunen, dass Frauen auch schreiben können und auch gut schreiben können. Das zog sich ja noch bis zur Jahrtausendwende mit dem Fräulein Wunder. Und das war da auch so ein bisschen. Und da wurde auch schon so geraunt, in diesem Jahr muss ein Preis vergeben werden. Das ist ja toll, was sie da schreibt. Da geht es um Wirtschaftswunder und beginnenden Wohlstand und aber auch schon so die Kehrseiten. Und das war dann alles vergessen, als Günter Grass aus der Blechtrommel las.
Sie haben ein riesenhaftes Material gesichtet, Frau Seifert. Erinnerungen, Briefe, Aufzeichnungen, die gesamte Presse. Und daraus ergibt sich auch so ein typisches, ja, Geschlechterbild der 1950er, 60er Jahre mit all den üblichen Rollenklischees. Die Frauen werden stets über ihr Aussehen wahrgenommen, wie sie gekleidet sind, ob sie sich die Fingernägel lackieren. Sie werden nonchalant von den Herren wie nebenbei angebaggert. Man liest das heute natürlich so mit Kopfschütteln und auch echt Grausen. Wie haben aber damals die Autorinnen das selbst empfunden und darauf reagiert? Das waren doch alles starke, selbstbewusste, intellektuelle Frauen. Ich kann mich erinnern, an einer Stelle sagen sie, naja, für die Frauen haben das meistens dann auch gemacht. Die haben die Tische abgeräumt oder den Esstisch gedeckt, so wie als ob es selbstverständlich wäre.
Ja, ich glaube, also dass denen ist da auch kein Zacken aus der Krone gebrochen. Also die hatten eben ein gesundes Selbstbewusstsein, was dieses Anbaggern oder ja durchaus in also einzelne Quellen, das ist auch eindeutig sexuelle Belästigung und übergriffig, was das angeht, war, glaube ich, das so normal in den 50er, 60er Jahren und ja auch noch lange danach, dass man eigentlich so tun musste, als wäre es komisch. Also Barbara König ist eine der Autorinnen, die ziemlich genau in ihrem Tagebuch da drüber geschrieben hat, wie das war, und die ist. Und diese Texte machen sehr deutlich, dass das beängstigend war und wirklich etwas, wogegen man sich wehren musste, dass einem aber nichts anderes übrig blieb. Mhm. Als, ja, sonst heißt es so, das war doch nur ein Witz, hast du denn keinen Humor und so. Also das so war eben der Ton.
Es gab aber auch Frauen, die jenseits und über die Gruppe 47 hinaus ihren literarischen Weg gemacht haben und nicht nur im Gedächtnis geblieben sind, sondern es auch geprägt haben. Ilse Eichinger habe ich selbst schon genannt. Da stellen Sie das auch dar, vor allem aber eben an Ingeborg Bachmann. Ich meine, dieser Name fällt immer, wenn es um die Gruppe 47 geht. Was ist denn hier anscheinend so anders gelaufen?
Also es gibt ja diese Theorie, dass für eine Frau immer Platz ist in so Gruppen, Künstlervereinigungen und so. Also dass eine Frau immer so wie so ein Feigenblatt ist. Aber Ingeborg Bachmann ist natürlich auch eine derartige Größe als Literatin, an der kam man auch nicht vorbei. Sie hatte auch einen starken Willen als Schriftstellerin, also davon auch leben zu können, und einen großen Ehrgeiz, und hat sich da auch nicht vertreiben lassen. Nur ist es leider auch in dem Fall gar nicht unbedingt ihr Werk, was in der Gruppengeschichte miterzählt wird. Also das Ausmaß, in dem auch da ihre Kollegen vor allem darüber geschrieben haben, wie sie sich gegeben hat und ob das denn nun gespielt war. Mhm. Und das ist also wirklich erschreckend. Und man muss auch leider sagen, die Häme, die Ingeborg Bachmann auf sich gezogen hat, die zieht sich bis heute. Das konnte man noch beobachten, als der Frisch-Bachmann-Wechsel veröffentlicht wurde.
Der Briefwechsel.
Genau, der Briefwechsel. Und auch der Film von Margarete von Trotter vom letzten Jahr, da wird sie auch erzählt als so verwirrte Kleiderpuppe, möchte ich mal sagen. Da geht es auch nicht um ihr Werk.
Ich meine, von Ingeborg Bachmann stammt das Zitat ihres Buchtitels, ne? Einige Herren sagten etwas dazu, wobei man die ironische Distanz für dich schön in einem Wort sieht, ne, mit den einigen Herren. Was man, Frau Seifert, jetzt mit ihrem Buch wirklich lernt, das ist, wie Literaturgeschichte auch gemacht wird, ne? Dass hier der Male Gaze, der männliche Blick, wie Sie das nennen, so viel ausblendet. Verstehen Sie denn Ihre Arbeit demnach auch als, ja, Korrektur und Anregung, dass sich in Zukunft da mal was ändert, wenn wieder solche Geschichten geschrieben werden?
Unbedingt. Also ich hoffe, zum einen natürlich diese Autorin wieder ins Licht holen zu können und zum anderen auch wirklich den Blick auf diese Mechanismen lenken zu können, dass da einfach ein größeres Bewusstsein für herrscht, wie das funktioniert. Denn keiner sagt, ich hasse Frauen und was die schreiben, interessiert mich nicht. Und trotzdem wird ihr Werk eben wirklich, und man muss einfach sagen, systematisch oder strukturell ausgeblendet aus diesem Wert, dem Wert zugeschrieben wird.
Auf der anderen Seite habe ich aber auch gedacht, wer würde sich heute eigentlich noch an Hans-Werner Richter erinnern, wenn er eben nicht der Gründungsvater und mächtiger Doyen der Gruppe 47 gewesen wäre. Ich kenne keinen einzigen Roman von ihm.
Ja, zu Recht. Als Autor ist er zu Recht vergessen.
Und habe ehrlich gesagt auch gar keine Lust, einen zu lesen. Wogegen aber ich mit Begeisterung Ruth Rehmanns Roman Illusionen gelesen habe, der vor 2 Jahren wieder veröffentlicht und allseits gewürdigt wurde. Das ist doch ein gutes Zeichen.
Das stimmt.
Die Frauen
es gibt
kommen
gute
von
Zeichen.
Hinten.
Ja.
Also das zeigt Ihr Buch nämlich auch, wie viele unbedeutende kleine männliche Lichter da in diesem Gruppe 47-Kosmos aufgeflackert und dann literaturgeschichtlich doch rasch erloschen sind. Sie haben jetzt einen Wunsch frei zum Schluss, Frau Seifert. Welche Autorin, welches Werk würden Sie denn auch gern neu und frisch erstrahlt sehen?
Oh, das ist so schwer, sich da zu entscheiden. Ich finde, der dramatischste Fall und gleichzeitig die beeindruckendsten Gedichte sind von Griseldis Fleming, von der ich vorher noch nie gehört hatte und die vollkommen, also deren Spur sich so verläuft. Man findet nichts darüber, was aus ihr geworden ist, deren Werk zum Teil verschollen ist und schmal, weil sie da so entmutigt wurde. Aber wenn man dem etwas entgegensetzen könnte, das fände ich ganz großartig.
Sagen Sie nochmal den Namen?
Griseldis Fleming.
Griseldis, ne? Mhm.
Da findet man so jetzt nichts. Aber ich muss sagen, dass das generell für mich eine Überraschung war, dass die alle wirklich eine Entdeckung wert sind, diese Autorin.
Ich werde diesen Namen gleich wieder nachschlagen, nach der Sendung. Ich danke Ihnen, Frau Seifert, für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank fürs Interesse.
Und das Buch von Nicole Seifert, Einige Herren sagten etwas dazu. Die Autorin in der Gruppe 47 ist bei Kiepenheuer & Witsch erschienen mit 352 Seiten für 24 Euro. Ab morgen ist es im Handel. Viele von Ihnen dürften jetzt vermutlich nostalgisch schmunzeln, wenn ich Ihnen von Pixi-Büchern erzähle. Ganze Generation, auch ich bin mit diesen niedlichen kleinen Kinderbüchern aufgewachsen und jetzt ist es doch tatsächlich schon 70 Jahre her, dass sie auf den Markt kamen, 1954. Ab heute kann man in Hamburg sich alles aus dieser tollen Literaturgeschichte ansehen, im Altonaer Museum, das eine eigene Ausstellung diesem Pixi-Jubiläum widmet. Unsere Landeskorrespondentin Magdalena Neubig war für uns dort.
Anstelle eines Bällebads gibt es in der Ausstellung über Pixi-Bücher natürlich ein Pixi-Bad. Eine Art Sandkasten gefüllt mit den 10x10 cm kleinen Kinderbüchern. Diego, Mian und Konstantin nehmen schon mal ein Bad.
Also ich lese gerne Pixi-Bücher.
Ich lese meinen Brüdern das sehr oft vor und mir bringt das auch Spaß, diese Pixi-Bücher zu lesen und immer diese tollen Bilder zu sehen.
Die Drittklässler dürfen schon vorab einen Blick in die Ausstellung werfen. In Zusammenarbeit mit dem Altonaer Museum feiert der Hamburger Carlsen Verlag dieses Jahr 70 Jahre Pixi-Bücher. Eleonore Grigori, Programmverantwortliche für die Pixi-Bücher im Carlsen Verlag, erklärt wieso.
Es ist die verbreitetste Kinderbuchmarke in diesem Land mit Reichweite ins deutschsprachige Ausland und auch darüber hinaus. Die Bücher finden in alle Kinderzimmer. Wir haben eine solche Marktdurchdringung aufgrund der großen Markenbekanntheit über die vielen Jahre und Markenbeliebtheit.
Es sei ein Herzensanliegen des Verlagsgründers Per Hjalt Carlsen gewesen, dass möglichst viele Kinder Zugang zu hochwertigen und gleichzeitig kostengünstigen Büchern bekommen. Vorbild für die Pixi-Bücher war vermutlich die kanadische Kinderbuchreihe A Pixi Book. Auch heute noch haben die Pixi-Bücher eine große Bedeutung für den Verlag.
Pixi gehört zu den Genen von Carlsen. Pixi ist im Jahr nach der Carlsen-Gründung entstanden. Pixi war immer dabei und hat in manchen Krisenzeiten den Verlag getragen. Und auch heute ist Pixi ein wichtiges Element im Gesicht von Carlsen.
Mehr als 500 Millionen Pixi-Bücher sind laut Verlagsangaben seit Erscheinen des ersten Buchs verkauft worden. Das kleine, quadratische Format der Bücher hat sich im Laufe der Jahrzehnte nicht verändert. Und auch bestimmte Themen tauchen immer wieder auf. Märchengeschichten, Einschlafgeschichten, Geschichten vom Bauernhof oder der Baustelle. Grundsätzlich spiegelten die Bücher aber die veränderten gesellschaftlichen Realitäten wider, sagt Eleonore Grigori vom Carlsen Verlag.
Das heißt nicht nur, wie sehen Personen aus, wie sieht Kleidung aus, ist der Kassettenrekorder noch die aktuelle Technik für Kinder, sondern wichtig ist natürlich, welche Rollen übernehmen die Menschen in der Familie? Was gibt es da für wiederkehrende Darstellungen von Jungs, von Mädchen, von den Eltern und den Großeltern? Sind die Hautfarben nur weiß oder bunter? Sind da auch Kinder, die in ihren körperlichen Fähigkeiten anders sind und zum Beispiel im Rollstuhl sitzen?
Weil sich die Inhalte über die Zeit so verändert haben, ist der Rundgang durch die Ausstellung im Altonaer Museum auch eine kleine kulturhistorische Reise. Gestaltet wurde die Ausstellung von der Illustratorin Regina Kien, die selbst mehrere Pixi-Bücher geschrieben und bebildert hat. In 45 großen Bilderrahmen hängen mehr als 1000 Pixi-Bücher aus den vergangenen 70 Jahren in chronologischer Abfolge an den Wänden. Unterbrochen von Infotafeln über besondere Pixi-Serien, wie etwa die Pixi-Bücher in arabischer oder ukrainischer Sprache für geflüchtete Kinder.
Und irgendwann habe ich auch gedacht, ja, das ist aber auch eine ganz schöne erwachsene Art, sich mit dem auseinanderzusetzen. Es ist aber auch eine Ausstellung für Kinder. Also habe ich dann angefangen, eine andere Art der Kommentierung unter den Bilderrahmen zu zeichnen.
Da ist etwa ein empörtes Schneewittchen zu sehen, das die Arme in die Seiten stützt und sich beschwert, dass es erst das vierte Bild im Rahmen ist. Oder ein Zahn, der sich freut, dass es endlich auch ein Buch über ihn gibt. Grundsätzlich war es Regina Kien wichtig, einen Ausstellungsraum zu gestalten, der auch ein Erlebnisraum für Kinder ist. Deshalb können sich die Kinder aus dem Pixiebad nach Belieben zeitgenössische Pixi-Bücher angeln. Daneben stehen Sitzsäcke und kleine weiße Zelte.
Mir war auch wichtig, einen Rückzug zu schaffen, also wo man in diesem vollen Raum einfach auch für sich selbst irgendwie sich zurückziehen kann und lesen kann.
An einer Wand hängt außerdem eine Art transparenter Vorhang mit kleinen Taschen, in die die Pixi-Bücher gesteckt werden können.
Theoretisch können Sie aber auch ein Pixi-Buch rausnehmen, das mit einem Zettel mit Ihrem Namen versehen und in einen Taschenvorhang bringen. Es wird hoffentlich so sein, dass dieser Taschenvorhang wächst zu einem großen Gesamtbild, was von Kindern einfach kuratiert worden ist.
Auch Diego, Mian und Konstantin haben heute ihre Lieblingsbücher aus dem Pixi-Bad rausgesucht.
Der Wunderstürmer. Das ist ein Fußballbuch und da gibt es so einen guten Fußballer.
Mein Lieblingsbuch ist der kleine Igel und die rote Schmurmeldecke. Ich finde, das sind sehr, sehr süße Bilder und nicht gefährlich, sondern einfach so alles so süß.
Der Carlsen Verlag hofft, dass die begeisterten Pixi-Buchleser von heute so einen Zugang in die große Welt der Literatur finden, Spaß beim Lesen lernen haben und auch noch als Erwachsene gerne mal ein Buch aufschlagen.
Pixi, die Ausstellung. 70 Jahre kleine Bücher, so hübscher auch heißt die Schau ab heute im Altonaer Museum in Hamburg bis Mitte August.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und heute mit einer Biografie über eine lange verstorbene dänische Dichterin, die in ihrer Heimat längst klassisch und Schullektüre international, aber erst seit einiger Zeit berühmt ist, Tove Ditlevsen. Sie wurde nur 58 Jahre alt, hat aber ein riesiges Werk hinterlassen, vor allem Lyrik, aber auch Romane und Erzählungen. In Deutschland wurde ihr Name so jüngst durch eine autofiktionale Trilogie bekannt, in der Tove Ditlevsen ihren Leben nachzeichnet, vom Arbeiterkind zur Dichterdiva oder zur tragischen Tove, wie man sie genannt hat. Jetzt, bald 50 Jahre nach ihrem Tod 1976, wird dieses Leben wieder beschrieben in einer Biografie des dänischen Journalisten Jens Andersen, unser Kritiker im Studio, das ist Peter Urban. Halle, ich grüße Sie.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Bis vor einigen Jahren kannte ich ehrlich gesagt nicht mal Ihren Namen, Tove Ditlevsen. Dieser dreibändige biografische Roman hat mir dann auch die Augen geöffnet. Was hat denn diese Schriftstellerin in ihrer Heimat zu solch einer Dichterinnen-Ikone gemacht?
Das kann man ganz knapp sagen. Sie schreibt klar, sie schreibt unaffektiert, natürlich, aber gleichzeitig auch empfindsam oder gefühlvoll. Sie kann pathetisch sein, sie kann auch, und zwar sehr oft, sentimental sein, aber das gehört zu den menschlichen Gefühlen, das hat sie gezeigt. Und das heißt aber auch, dass sie vor allem die allgemeinmenschlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau mit in all ihrer Tragik schildert, auch unsere Herkunft aus der Kindheit. Und das alles hat sie unglaublich populär gemacht.
Und wie nähert sich jetzt Jens Andersen nun diesem Leben? Was erzählt er? Wo setzt er die Akzente?
Ja, er fängt mit einer ganz kleinen Charakterisierung an, dass sie eine Person war, die vor nichts zurückschreckte, dass sie praktisch die Erfinderin der Autofiktion sei, das heißt also über das eigene Leben romanhaft zu schreiben. Dann erwähnt er aber auch schon ihre Depressionen, an denen sie immer litt, und erwähnt auch gleich ihren Tod 1976, sie sagten es schon, und zwar durch eigene Hand. Und dann zitiert er einen seltsamen langen Nachruf, den sie selber übrigens verfasst hat, 4 Jahre vor ihrem Tod. Und der eigentlich, finde ich, eher von einer gekränkten Eitelkeit zeugt als von Selbstbewusstsein. Im Vorwort von Jens Andersen erwähnt er diese explosive Begeisterung seit ihrer autofiktionalen Trilogie und die unbestreitbare literarische Qualität ihrer Bücher. Sie sei auch eine Quelle feministischer Inspiration und eine Modernistin. Darüber kann man streiten. Mhm. Aber ich finde ja, je mehr man über einen Autor oder eine Autorin streitet, desto interessanter wird sie ja.
Warum wurde sie eigentlich die tragische Tove genannt?
Naja, am auffälligsten in dieser Biografie, das sind tatsächlich diese Stellen, und da kommt Andersen ihr am nächsten, das sind ist diese seelische Zerrissenheit und die inneren Widersprüche dieser Dichterin. Sie war ja lebenshungrig auf der einen Seite und dann voller Komplexe auf der anderen. Sie konnte sehr ausgelassen sein und sie war sehr depressiv. Sie war naiv und erfahren und war schon sehr früh, also sie war wissend, kann man so sagen. Die Gegensätze sind wirklich erstaunlich und sie sind ja auch bewusst. In einem Gedicht schon 1942 hat sie gesagt, ich bin eigentlich wie die Wellen des Meeres und ich weiß nie, was ich will. Darunter leidet sie und damit kokettiert sie aber auch, denn sie will normal sein und besonders, sie sehnt sich nach der bürgerlichen Ehe und weiß genau, dass sie das nie schaffen wird. Hinzu kommt, dass sie medikamentensüchtig war, jahrelang durch ihren dritten Mann, der ihr das zum ersten Mal ein Schmerzmittel gegeben hat und da wollte sie überhaupt nicht mehr mit aufhören. Sie sehnte sich nach dieser Seligkeit, die ihr die Medikamente gaben und konnte überhaupt nicht mehr schreiben. Sie wurde auch tatsächlich gelobt, das muss man einfach sagen, in Rezensionen und zwar von bedeutenden Kritikern und zwar schon seit Jahren, nicht erst seit den letzten 3 Jahren. Aber in der sogenannten Szene der Nachkriegsmoderne war sie nicht anerkannt. Auch in der Dänischen Akademie ist sie nie aufgenommen worden, die ja von dieser Szene beherrscht war.
Der Autor Jens Andersen, der hat schon über einen anderen dänischen Weltstar, seinen Namensvetter Hans Christian Andersen, eine ja doch epochale Biografie veröffentlicht. Sie ist auch auf Deutsch erschienen, 800 Seiten stark. Jetzt dieses Buch über Tove Ditlevsen hat gerade mal 220 Seiten. Kommt mir vergleichsweise schmal vor, oder?
Das ist auch schmal, ich finde es auch ein bisschen seltsam. Nun wurde natürlich über Hans Christian Andersen mehr geschrieben als über Tove Ditlevsen bisher. Das heißt, er hatte mehr Quellen, aber hier werden ja auch noch Leute da gewesen, die sie gekannt haben, persönlich gekannt haben. Er hat Briefe geschrieben, das sieht man hinten in dieser kleinen Liste, die da angehängt ist. Aber ich glaube, da wäre meiner Meinung nach mehr möglich gewesen. Und was vor allem fehlt, mir jedenfalls, waren die genauen Angaben der Zitate. Mhm. Wo kommt das alles her, was er da zitiert? Auch seine Vermutungen, die er anstellt. Schmerzlich vermisst habe ich auch eine Zeittafel. Ich glaube, für das dänische Publikum ist sehr viel mehr klar als für das deutsche. Also ich glaube, in der deutschen Übersetzung hätte das sein müssen. Gerne auch ein Personenregister, das wäre auch toll gewesen.
Danke, Peter Urban Halle über die Biografie von Jens Andersen, Tove Ditlevsen, ihr Leben, jetzt auf deutschem Aufbau Verlag erschienen, aus dem Dänischen übersetzt von Ulrich Sonnenberg mit 223 Seiten für 24 Euro. Mehr dazu wie immer online unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Jan Konefke, ich bin Schriftsteller. Das Buch meines Lebens heißt Verschwörung gegen Amerika und ist ein Roman von Philip Roth. Es ist das jüngste Buch meines Lebens, denn Bücher meines Lebens gibt es viele. Der 2004 erschienene Roman ist bei aller Meisterschaft seines Autors vielleicht nicht einmal das beste Buch von Philip Roth, aber die ihm zugrunde liegende Idee ist atemberaubend. Bei den Präsidentschaftswahlen am 5. November 1940 gewinnt nicht Franklin D. Roosevelt, sondern sein Gegenkandidat, der seit seiner Atlantiküberquerung berühmte Charles Lindbergh. Politisch ein Isolationist und Antisemit, dem 1938 durch Hermann Göring das Großkreuz des Deutschen Adlerordens verliehen wurde. Aus der Perspektive des zusammen mit seiner Familie in Newark aufwachsenden Kindes Philip Roth erzählt der Autor also eine kontrafaktische Geschichte, eine historische als Ob-Fiktion. Um sie zu beglaubigen, beschreibt er seine eigene Kindheitswelt, die schon in anderen Romanen den Mittelpunkt bildete, so real und plastisch wie nie. Und so spannt sich der Bogen vom ersten Satz des Buches: Wir waren 1940 eine glückliche Familie bis zum fiktiven, unter Lindbergs Präsidentschaft stattfindenden ersten groß angelegten Pogrom der amerikanischen Geschichte. Was hat mich an dem Werk begeistert? Gar nicht einmal die Tatsache, die einem heutigen Leser ins Auge springen muss, nämlich dass Philip Roth einen fast prophetischen Roman veröffentlicht hat, siehe Donald Trump. Zunächst einmal bevorzuge ich als Leser und als Autor zeitgeschichtliche Stoffe, in denen sich der Einfluss und die Gewalt historischer Ereignisse und das Individuum mit seinen Wünschen, Hoffnungen, Träumen, oft unversöhnlich, nicht selten tragisch, gegenüberstehen. Darüber hinaus liebe ich Kindheitserzählungen, in denen die Sinnlichkeit und Naivität früher Erfahrung die Selbstverständlichkeit der Welt in Frage stellt. Das wiederum passt zur Grundidee des Buches, das Selbstverständliche, die scheinbare Logizität der Geschichte in Frage zu stellen, sinnlich erfahrbar zu machen, dass sie auch hätte anders verlaufen können. Verschwörung gegen Amerika ist eine in der Vergangenheit spielende Dystopie, die den Einbruch des Schrecklichen erfahrbar macht. Doch die Dystopie verweist ebenso auf ihr mögliches Gegenteil. Und dies wiederum hat mich in einigen meiner Romane angetrieben, Geschichte vor dem Hintergrund tatsächlicher Historie gegen die reale Geschichte zu erzählen. Oder auch Geschichte im Konjunktiv. Verschwörung gegen Amerika.
Das jüngste Buch seines Lebens, das ist für den Schriftsteller Jan Konefke, Verschwörung gegen Amerika, der Roman von Philip Roth. Im Hansa Verlag gibt es dieses Buch auf Deutsch, wie auch sein gesamtes Werk. Deutschlandfunk Kultur und nun eine Gratulation, denn wir freuen uns in der Lesart für Fiston Mwanza Mujila, den Schriftsteller aus Österreich. An ihn geht dieses Jahr der Preis der Literaturhäuser. Das ist eine klasse Auszeichnung im deutschsprachigen Raum, nicht nur wegen den schönen 20.000 Euro Preisgeld, sondern auch, weil alle Preisträgerinnen und Preisträger traditionell eine Tour durch alle Häuser machen. Bei uns war Fiston Mwanza Mujila auch schon mal zu Gast mit seinem furiosen Debütroman Tram 83. Er stammt ja aus dem Kongo, ist aber schon lange ein Österreicher, lebt in Salzburg. Ein echt beeindruckender Mann, den man jetzt demnächst in den Literaturhäusern kennenlernen kann und sollte. Also Glückwunsch an Fiston Mwanza Mujila. Hier an der Lesart, wo wir jetzt wieder literarische Empfehlungen von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschen Buchhandel einholen wollen. Und heute telefonieren wir nach Niedersachsen, wo in Osterholz-Scharmbeck Sabine Gartmann die Schatulle-Buchhandlung betreibt, gemeinsam mit ihrer Schwester Ute. Hallo, willkommen, Frau Gartmann.
Hallo.
Drei Tipps haben Sie für uns. Wir beginnen mit Eve Harris, der britischen Autorin. Sie hat polnisch-israelische Wurzeln. Ihr jüngster Roman, Die Hoffnung der Charney Kaufman, war sogar im Rennen um den Booker-Preis. Jetzt ist ganz frisch die deutsche Ausgabe erschienen. Ja, und Sie finden dieses Buch auch richtig gut, Frau Gartmann?
Also ich finde, es ist absolut lesenswert. Es geht halt um die Charney Kaufman, oder Charney, haben Sie gerade gesagt.
Wüsste ich jetzt nicht so genau.
Ja, ich auch nicht. Und es ist eine junge Frau, die Jüdin ist und mit ihrem Mann in Baruch in Jerusalem lebt, glücklich verheiratet ist, obwohl es eine arrangierte Ehe ist. Und macht eine Ausbildung zum Rabbiner und sie arbeitet in einem Blumenladen und erstmal sieht alles ganz gut aus, aber sie wird nicht schwanger. Und sie hat eine Schwiegermutter, die sehr traditionell, sehr orthodox ist und die sehr viel Druck ausübt, damit Enkel kommen und die Familie weiterlebt. Und sie hat Angst, dass ihre Ehe zerstört wird wegen dieser Kinderlosigkeit. Und sie und ihr Mann leihen sich dann Geld, um nach England zu fahren und rauszufinden, woran das liegt, warum sie keine Kinder bekommen. Ja, und dann entwickelt sich rasant eine Geschichte. Das, was mir total gut gefällt, ist praktisch die Innenansicht einer Realität, die man selber oder die ich selber ja nicht erleben kann. Also ich weiß nicht, wie es ist, jüdisch-orthodox zu leben oder mit so ganz vielen Regeln im Alltag und auch in der gesellschaftlichen Realität zu leben. Und das fand ich ungeheuer interessant. Und die Eve Harris schafft es, eine ganz zugewandte, ganz lebendige Sprache zu entwickeln, und die Personen wachsen einem sehr ans Herz oder man verabscheut sie oder wie auch immer. Also das ist ein sehr emotionales Buch und man kann es unabhängig von dem ersten lesen. Es gibt noch eins, das heißt Die Hochzeit der Hani Kaufmann. Man kann beide lesen oder man kann erstmal mit der Hoffnung anfangen. Das ist völlig egal, aber ich glaube, wenn man eins davon liest, liest man auch das zweite.
Die Hoffnung der Hani Kaufmann, spreche ich es mal so aus, der Roman von Eve Harris, jetzt auf deutschem Diogenes Verlag. Wir wechseln jetzt das Segment, Frau Gartmann. Wer fährt da übers Meer? So heißt ein neues Kinderbilderbuch vom Autor Thomas M. Müller. Heute auf den Tag erscheint, das habe ich gesehen. Wer fährt denn da anscheinend schön übers Meer?
Es ist ein bisschen norddeutsches Buch, deshalb habe ich es auch mit ausgesucht. Aber es ist auch für Süddeutsche interessant, weil es geht auch um die Arche Noah und um eine Gondel, die aussieht wie in Italien. Ein Schlauchboot, ein Seelenverkäufer, ein Seenettungsboot, ein Floß, ein Dreimaster. Das sind alles Tiere. Ein Esel, verschiedene, bei der Arche Noah natürlich sämtliche Viecher, also auch Giraffen und Elefanten und Hunde, und ganz am Schluss ist es ein Ausflugsdampfer und dann sieht man alle Tiere nochmal. Warum man das lesen muss oder seinen Kindern vorlesen muss, finde ich, ist, dass es Spaß macht, dass es lustig ist. Also es gibt auch ein Esel, der in so einem Fass sitzt. Die Zeichnungen sind einfach grandios und man kann Farben lernen, man kann Tiere lernen, man kann Zählen üben und man lernt eine Menge über Schiffe, und das kann ja nicht schaden.
Und im Moritz Verlag ist dieses Bilderbuch von Thomas M. Müller erschienen. Wer fährt da übers Meer? Pappbilderbuch habe ich auch gelesen. Ist das noch was Besonderes?
Ja, also Pappbilderbücher sind ja für die Kleinen, also die noch nicht so ganz feinmotorisch unterwegs sind. Also das lebt länger, auch wenn das Kind erst 2 ist und ordentlich dran rumrupft.
Und zum Dritten kommen wir noch zum erfolgreichsten dänischen Roman der letzten Jahre, Meter pro Sekunde von der Autorin Stine Pilgaard. Neulich hat es eine unserer Straßenkritikerin hier in der Lesart schon gepriesen, das Buch. Was gefällt Ihnen denn daran anscheinend so gut, Frau Gartmann?
Also ich wollte es Ihnen empfehlen, weil im Moment ja also so viel Nachdenkliches und so viel Schwieriges und so viel Bedrückendes passiert. Und dieses Meter pro Sekunde ist einfach urkomisch. Also es ist total lustig. Es geht um eine junge Frau, die in die dänische Provinz zieht mit ihrem Kind. Ihr Mann hat da einen Job. Und sie muss sich erstmal mit der etwas karg und wortkargen Landbevölkerung auseinandersetzen. Also es gibt so eine Szene, wo in der ein Verkäufer sie fragt, wie es ihr geht, und sie antwortet. Also episch, und erzählt, ja, dass es schwierig ist, sich einzugewöhnen und und irgendwann merkt sie, der guckt schon so komisch, und diese Szene erzählt sie ihrem Mann und der sagt, das ist eine höfliche Frage, auf wie geht's denn, sagt man, muss ja. Und das hat mich auch sehr an Norddeutschland erinnert. Und sie macht dann irrsinnig viele Fahrstunden, also wo man man wirklich schallend lachen muss, weil sie bei einem Kreisverkehr fragt, soll ich jetzt links oder rechts rumfahren? Also solche Geschichten. Und es ist aber nicht platt, es ist nicht einfach nur so ein Joke, sondern es geht eben um dieses sich zurechtfinden, erstmal in einer anderen Situation. Und sie wird dann Kummerkastentante. Also sie beantwortet Briefe von Hörerinnen und die Antworten sind einfach total klasse. Und also es ist ein Buch, in dem man sich entspannen kann, in dem man lachen kann und vielleicht mal im Moment die ernste Situation vergessen kann.
Wunderbar. Der Roman von Stine Pilgaard, Meter pro Sekunde, in deutscher Übersetzung im Kanon Verlag veröffentlicht. Und damit hätten wir Sie beisammen, die Empfehlung von Sabine Gartmann von der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Vielen Dank Ihnen, Frau Gartmann. Auf bald mal. Alles Liebe.
Ja, gerne. Tschüss.